So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag, Geschwister. Ich stehe jetzt allein hier, ohne den schwarzen Mann, der mir so sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich habe persönlich einen sehr großen Segen aus seinen Vorträgen für mich gewinnen können. Und das ist eigentlich das, was ich versucht habe, in dem vergangenen Jahr auch klar zu machen. Sehr oft wurde ich vielleicht ein wenig missverstanden. Vielleicht liegt es auch an der Weise, wie ich mich ausdrücke manchmal. Aber ihr müsst verstehen, wenn jemand diese Sachen erlebt hat, wenn jemand die Befreiung in Christus erlebt hat, dann ist es vielleicht so, ich denke, fast jeder, der diese Erfahrung erlebt hat und der versucht, er geht zu seinem Nächsten und versucht es ihm mitzuteilen, der wird irgendwann Worte gebrauchen, die er in seinem fortgeschrittenen Erkenntnis sehr wohl gebrauchen kann, denn sie drücken das aus, was er erlebt hat. Aber sein Gegenüber versteht ihn nicht ganz. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, was du sagst. Ich bin vorsichtig, du drückst dich sehr extrem aus. Und ich verstehe das auf der einen Seite doch. Andererseits, wer offen bleibt, und das habe ich von Anfang an jeden Einzelnen gebeten, wer offen bleibt bis zum Schluss und nicht sagt, ich weiß alles, ich habe genug, ich brauche nichts, sondern wer sagt, ich fühle es und ich weiß, dass die Gemeinde nicht dort ist, wo sie sein sollte und dass die Gemeinde noch den Spätregen nicht erfahren hat und dass irgendwas dort schief läuft, wenn er das nicht für sich selbst bekennen kann und eingestehen kann, der wird stets irgendein Problem finden. Wer denkt, der Weg, auf dem wir uns befinden, ist der richtige, der hat sich selbst schon verblendet. Aber ich hoffe, wir sind alle nicht so, sondern ich hoffe, wir sind alle offen und ehrlich und aufrichtig. Und so wie ich die Gemeinschaft hier erlebt habe, so sehe ich uns auch alle. Als offene und ehrliche Christen, die zusammenkommen, um manchmal umstrittene Lehrpunkte in aller Ruhe und Christlichkeit zu diskutieren. Und deswegen schätze ich es sehr, dass ihr euch alles anhört und auch meinen Vortrag jetzt. Es ist ein Vortrag, den ich schon des Öfteren gegeben habe, aber ich denke, dass einige diesen Vortrag nicht gehört haben und sie dadurch auch bei der Grundlegung der Wahrheit im Fundament, bei der Legung des Fundaments auch sehr viel daraus gewinnen können. Warum wir als Christen diese Hoffnung haben können, dass wir erlöst sind und woher wir diese Hoffnung schöpfen. Ich hoffe, es wird auch durch diesen Vortrag ein wenig klarer. Und ich hoffe, dass dieser Vortrag Dinge klarer macht, anstatt Dinge zu verschleiern oder vielleicht zur Unruhe beizutragen, die in ganz Deutschland dadurch, denke ich, entstanden ist, weil diese Botschaft mit solch einer Wucht gekommen ist, mit solch einer Wucht, auch in mein Herz, dass, und sie braucht diese Wucht. Gott sagt, Schwester Weiß sagt an einer Stelle, alles hängt davon ab, in welcher Art und Weise die Menschen diese Botschaft empfangen. Das sagt mir vieles. Das sagt mir auch, wie wir diese Botschaft predigen sollen. Wir sollen sehr vorsichtig sein, aber wir sollen die Botschaft nie beschneiden oder der Botschaft etwas wegnehmen. In der Hoffnung, dass diejenigen, die offen und ehrlich sind, auch zur Fülle Christi, des Lebens Christi gelangen durch den Glauben. Und das ist mein Gebet auch für diesen Vortrag jetzt. Ich möchte euch diese vollkommene Erlösung, die wir in Christus haben, die wir versucht haben, in den vergangenen Stunden zu besprechen, diese völlige Erlösung noch einmal in klaren Zügen uns vor Augen zu halten. Und ich möchte dazu Israel als Beispiel benutzen. Israel, und zwar den Auszug aus Ägypten. Und das zeigt uns vieles, denn Gott hat damals symbolisch das getan, was er mit uns heute, mit jedem Einzelnen von uns machen möchte, praktisch, symbolisch damals, obwohl für sie damals diese Erfahrung genauso praktisch erhältlich war. Nur, dass sie durch ihren Unglauben, den wir stets lesen im Neuen Testament, diese Chance verwirkt haben. Verwirkt. Und das ist das Problem, das auch vor uns liegt und das wir hoffentlich alle durch die Gnade Gottes überwinden, indem wir glauben und nicht im Unglauben bleiben. Wenn wir zurückblicken auf Golgatha, dort hat Gott in Christus eine vollkommene Erlösung geschaffen für jede einzelne Seele. Christus hat nicht nur unsere Sünden dort weggenommen, sondern er schenkt uns nach seinem Tod, durch seinen Tod nimmt er uns die Sünden weg. Uns sind unsere Sünden vergeben, denn er hat die Sünde in seinem Fleisch verdammt. Er hat die Sünde gekreuzigt in seinem Fleisch und verdammt. Deswegen sind all unsere Sünden getilgt. Für alle, die wir glauben. Wer nicht glaubt, dem bleiben die Sünden, sagt Christus. Der Glaube ist bei dem ersten Schritt der ausschlaggebende Punkt. Glauben, dass meine Sünden vergeben sind in Christus. Aber nicht nur das. Jetzt kommt der zweite Teil, der noch viel wundervoller ist. Jetzt werden wir im zweiten Teil dadurch, dass Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern uns nach seiner Auferstehung sein Leben schenkt. Dadurch erhalten wir täglich sein Leben wieder durch den Glauben, genauso wie beim ersten Stück, durch den Glauben, wir das Opfer Christi annehmen, die Mitkreuzigung erleben durch den Glauben. Genauso erleben wir die göttliche Versorgung tagtäglich in unserem Leben, wenn wir unser Leben stets ihm übergeben, genauso wie wir am Anfang mit dem Herrn Christus begonnen haben. Paulus sagt, wie habt ihr denn den Herrn Jesus angenommen am Anfang? War es durch das Gesetz des Werkes oder war es durch die Predigt vom Glauben? Und wir sagen durch die Predigt vom Glauben. Wir haben gehört das Evangelium und wir haben das Evangelium gespürt in unserem Herzen. Christus angenommen durch den Glauben. Wir haben geglaubt, bevor wir auch nur irgendetwas getan haben dafür. Wir haben geglaubt und sein Leben, sein Tod, sein Opfer wurde für uns in Wirklichkeit. Wir sind mit ihm mitgestorben durch den Glauben. Jetzt passiert Folgendes. Nach seiner Auferstehung gibt er uns sein Leben, damit wir tagtäglich sein Leben in Fülle erfahren können. Und das sind diese Ströme des lebendigen Wassers in uns. Sehr oft werden diese Ströme gehindert, und zwar allein durch Unglauben. Diese Ströme werden stets durch Unglauben gehindert. Der größte Gefahrenherd für den Unglauben, die größte Fabrik für diesen Unglauben, sind unsere Werke, sind unsere eigenen Werke. Der Versuch aus eigener Kraft, aus eigener religiöser Spitzenleistung zu versuchen, das zu erreichen, was Christus uns als ein freies Geschenk darbietet. Und das möchten wir lesen. Schlag mit mir bitte 1. Korinther auf. 1. Korinther, dort lesen wir im Kapitel 10 die ersten 4 Verse. 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Und hier wird uns der Umriss gegeben. Hier bezieht sich Paulus wieder auf die Situation in Ägypten. Und er sagt in kurzen Zügen, wie Gott Israel aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er will damit einen ganz bestimmten Punkt machen. Er möchte damit etwas ganz Bestimmtes ausdrücken. Und das wollen wir erkunden. Er sagt hier ab Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von den geistlichen Felsen, denen folgte. Der Fels aber war Christus. Das ist der Schlüsselgedanke dabei. Der Fels war Christus. Alles, was damals geschah, geschah in Christus und durch Christus für sie. Dann heißt es weiter in Vers 5 noch, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Da kommt mir sofort ein Vers in den Kopf. In Hebräer. Dort heißt es, denn ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Diese Menschen gefielen Gott nicht. Heißt es hier, sagt Paulus. Was hatten sie also nicht?
Glauben.
Sie hatten keinen Glauben. Ihnen fehlte der Glaube und deswegen gefielen sie Gott nicht. Denn ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann heißt es weiter, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden erschlagen in der Wüste. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, sagt Paulus. Damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Was ist das Böse? Was ist die Quelle des Bösen im Menschen? Das menschliche Herz. Wir haben das in dem Vortrag zuvor ganz klar. Und er sagte, nicht Lust haben am Bösen. Am Bösen was? Am bösen Ich. An meinem eigenen Ich, an meinem Egoismus. Denen, die nicht egoistisch sind, sondern ihr Leben Christus übergeben, weil sie es nicht mehr lieben. Deswegen sagte Christus zu den Juden und auch zu seinen Jüngern: Wer Vater und Mutter nicht hasst, wer seine Kinder nicht hasst, wer seine Frau nicht hasst, wer sein Hab und Gut nicht hasst und sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und das ist eine interessante Aussage. Alles, was mit uns zusammenhängt, alles, was wir sind von Geburt an, ist vollkommen schlecht. Und wer das erkennt, sagt Christus, der wird nicht nur Vater und Mutter hassen, Kinder hassen und so weiter. Und hier ist nicht gemeint, dass wir unsere Verwandten anfangen zu hassen. Nein, sondern hier ist die Priorität gemeint. Hier ist gemeint, wen setze ich an erster Stelle? Im Gegensatz zu der Liebe zu Christus soll alles, was wir auf dieser Erde haben, ein Nichts sein. Gar nichts. Und sehr oft sagen Leute, ja, Moment einmal, aber Familie ist wichtig. Familie ist wichtig. Du kannst deine Familie nicht vernachlässigen. Aber es ist interessant, wie Gott den Henoch entrückt wird. Gott hat den Henoch entrückt. Hat er sich Gedanken gemacht, Moment einmal, Henoch ist nicht mehr da. Er hat Kinder und Frauen und Kinder zurückgelassen. Was ist denn mit denen geschehen? Ist Gott ungerecht, weil er die Familie allein lässt? Das kann doch nicht sein. Nein, Engel haben für die Familie gesorgt. Das dürfen wir überzeugt sein davon. Gott lässt niemanden im Stich. Niemanden, der sich zu ihm wendet. Und das ist das Wunderschöne dabei, dass Gott alles in seinen Händen hält. Und von Anfang an hat er uns eine vollkommene Erlösung geschenkt in Christus. So, das alles ist uns zum Vorbild geschehen, sagt Paulus. Deswegen wollen wir das vergleichen. Wir wollen den Auszug Israels aus Ägypten nehmen und wollen das als ein Symbol, als ein Schatten nehmen, darauf auf das Wesen und auf die Wirklichkeit in unserer heutigen Zeit mit unserem Leben, mit unserem eigenen Leben. Wenn wir diese Verse lesen, merken wir, dass ein Wort fünfmal dort vorkommt, in den ersten vier Versen. Habt ihr aufgepasst, welches Wort ist das? Kommt, er betont es immer wieder und sagt dieses Wort fünfmal. Es ist das Wort alle, ja, alle. Offensichtlich hat Gott etwas Ganzes im Auge, wenn er mit uns umgeht. Er will immer etwas Ganzes. Er sieht immer etwas Ganzes. Mit anderen Worten, wenn es um unsere Erlösung geht, sieht Gott nicht jeden individuellen Menschen, sondern er sieht zwei Menschen, den ersten Adam und den letzten Adam. Adam und Christus. Er sieht zwei Menschen. Wenn er uns betrachtet, sieht er zwei Arten von Leben. Das eine Leben ist vollkommen schlecht, das haben wir von Geburt an von Adam bekommen. Offensichtlich konnte Adam uns kein anderes Leben weitergeben, keine andere Natur weitergeben, als die wir selbst besaßen. Das ist uns logisch. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben, Leben zu zeugen. Und indem er ihm die Fähigkeit gab, Leben zu zeugen, schuf er in diesem Sinne die gesamte Menschheit in Adam. Deswegen sagt Paulus an vielen Stellen, Adam hat gesündigt und weil Adam gesündigt hat, haben wir alle gesündigt. Aber Moment einmal, ich habe doch nicht die gleiche Sünde getan, wie Adam getan hat. Das macht überhaupt nichts, denn du warst in Adam, als er sündigte. Genau das will das Evangelium uns sagen. Dass selbst wenn ein neugeborenes Baby auf die Welt kommt, das Kind, ich werde darauf nicht mehr eingehen, denn ich glaube, David wird darauf sprechen, aber selbst das Kind, das noch nie eine Sünde getan hat, braucht Christus. Das Kind ist nicht automatisch gerettet. Es ist automatisch gerettet, weil das Blut Jesu die Vorsorge getroffen hat für dieses Baby. Genug sei der Herr dafür. Aber selbst Kinder sind ohne Christus verloren. Und das ist auch so logisch, wenn wir betrachten, dass wir von Adam herkommen, er uns das Leben weitergegeben hat. Woher habe ich mein Leben? Mein Leben kommt offensichtlich von meinen Eltern. Und ihr Leben kommt von ihren Eltern und so weiter. Bis zurück zu Adam. Es gibt kein anderes Leben. Gut, aber so viel dazu. Er sagt also, alle, und er meint damit das Volk Israel, und als Symbol steht Israel für die gesamte Welt heute. Und zu jeder Zeit, die gesamte Welt, ganz Israel, war ganz Israel gläubig? Nein, überhaupt nicht. Die ganze Schrift sagt, dass Israel ungläubig war. Aber sie waren alle, die aus der Knechtschaft geführt werden sollten. Mit anderen Worten, Gott hat immer Israel benutzt, um den Erlösungsplan an ihnen klarzumachen, vor uns zu entfalten. So, wenn wir Israel betrachten, sehen wir unsere Erlösung geschildert an Israel. Israel zog also aus, ganz Israel, in Mose heißt es an einer Stelle, dass keine Klaue in Israel, in Ägypten mehr zurückblieb. Keine Klaue. Alles, was sie besaßen, nahmen sie mit. Sie nahmen sogar viele Schätze von den Ägyptern auch mit. Also alles kam heraus aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Wir wissen, was Ägypten Knechtschaft bedeutet. Das Wort werden wir noch mehr betrachten. Nach dem Passa, sie mussten das Passa einnehmen, das Passalam essen im Stehen, denn es war, sie waren auf der Flucht und das sollte ihnen auch immer in Erinnerung bleiben. Und das Passa, das Passalam, war ein Symbol für die perfekte Erlösung in Christus, für die vollkommene Erlösung in Christus, denn Christus ist vollkommen und alles, was in ihm geschaffen ist, ist vollkommen. Wir wissen, dass die Schrift sagt, dass alles in ihm geschaffen ist und nichts geschaffen ist, was nicht in ihm geschaffen ist. In ihm und durch ihn und zu ihm hin. Denn in ihm besteht alles und er hält alles aufrecht mit seinem kräftigen Wort. Er ist es, in dem der gesamte Rat Gottes, der gesamte Plan Gottes gefasst wurde und ausgeführt wurde. Nirgendwo sonst. Viele sagen, ich glaube, aber wenige begreifen, was es bedeutet, an Christus zu glauben. Denn wenn ich an Christus glaube, glaube ich an alles, was in ihm geschaffen wurde für mich. Es ist ein Unterschied zu sagen, ich glaube. Glauben können Menschen vieles. Aber dass alles, was Gott uns schenken kann, im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde, überall im gesamten Universum, alles, was er uns jemals schenken kann, für alle Ewigkeit, ist in Christus. Und in Christus und sonst nirgends. Wir finden diese Erlösung nirgends. Deswegen, wie David gesagt hat, wenn wir die Erlösung in uns selbst suchen, wenn wir die Erlösung suchen dadurch, dass wir Werke tun, das ist alles Dummheit, denn es hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert. Und wir verurteilen andere Christen, nicht verurteilen, aber wir sagen vielleicht, schaut einmal diese armen Katholiken, schaut einmal diese armen Hindus, die versuchen aus eigener Kraft etwas zu bewirken. Aber das hat noch nie funktioniert. Wir Protestanten, wir wissen, dass es nur durch die Gnade geschieht. Aber was geschieht in uns wirklich? Das Problem ist, dass wir es mal mit dem Mund bekennen, aber dann mit dem Kopf haben wir doch irgendein anderes Konzept und wir denken uns, Gott verlangt von mir dies, Gott verlangt von mir das, Gott verlangt von uns eine Sache. Und das ist die härteste Sache auf der ganzen Welt, das Ich aufzugeben, das Ich muss sterben. Und das hat natürlich Jesus ausgedrückt, und als er mit dem reichen Jüngling sprach und er sagte zu ihm, mach den Plan, dann halt die Gebote, wenn du das ewige Leben haben möchtest. Und er sagt, das ist einfach, das habe ich doch getan. Schon seit meiner Kindheit habe ich die Gebote gehalten. Und dann sagt Christus, dann zeige ich dir mal dein wahres Problem. Dann zeige ich dir mal dein wahres Problem. Geh, verkaufe alles. Gib alles den Armen und Bedürftigen und du komm und folge mir nach. Also nicht nur, dass er alles verkauft, das wäre vielleicht noch einfach und das Geld steckt in seine Tasche. Und dann kann er nachfolgen, denn dann hat er immer noch sein Vermögen bei sich. Aber das war ein hartes Los für ihn, eine harte Pille zu schlucken. Er soll alles verkaufen, plus alles weggeben. Und sein Herz hing daran. Sein ganzes Herz war immer noch nicht bekehrt. Er hat zwar äußerlich alles getan. Perfekt, er sagt selbst, er bezeugt es selbst. Seit meiner Kindheit habe ich strikt. Wir wissen das bei den Juden, dass bei der Erziehung ein riesengroßer Teil war, dass sie die Gebote stets äußerlich vollkommen einhalten mussten. Und das wurde den Kindern eingebläut und sie mussten das wissen. Bei den gläubigeren Eltern. Sie haben sie immer fest gelehrt, ihr müsst äußerlich alles tun, was das Gesetz von euch verlangt. Aber das funktioniert nicht. Und Christus kam, um das mitzuteilen. Und wir haben gelesen, wie er sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe mit ihr schon gebrochen in seinem Herzen. Wer seinen Bruder hasst oder etwas Schlechtes von ihm denkt, der hat ihn bereits getötet. Ich habe ihn gar nicht angerührt. Ich habe ihm nichts getan. Aber das Herz, aus dem Herzen kommen die Gedanken, aus den Gedanken werden Taten. Und deswegen müssen wir an die Wurzel. Einmal sagte ein Poet was, glaube ich, 1000 Schläge hacken an den Ästen des Bösen, wenn jemand an die Wurzel schlägt. Und das ist so wahr. Wir versuchen die Äste zu sägen, an den Ästen etwas zu tun, die Werke zu verbessern. Aber das nützt gar nichts. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Alle verstanden. Aber was ist jetzt der Ausweg? Der Ausweg. Wie sieht der aus? Denn sehr oft werden Predigten gehalten, wo der Prediger dann sagen wird, oh ja, wir sind schlecht, Geschwister, wir sind schlecht und so weiter. Aber sie lassen sie damit. Und deswegen sage ich, habe ich öfters gesagt, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, wie wir auch Prophetie verkündigen. Und ich weiß, dass ich mir nicht viele Freunde dadurch gemacht habe, denn Aber ich sage was alle Zeit, ich bin gewohnt, das zu sagen, was in meinem Herzen ist, wozu mich der Geist treibt. Und das, diesen Wunsch habe ich auch heute in mir. Denn Prophetie an sich ist ohne Christus wertlos. Und ich denke, jeder, der Prophetie studiert hat, der wird immer in der Prophetie Christus als Zentrum finden. Wenn nicht, ist dein Studium, hat dein Studium irgendein Problem. Denn die ganze Prophetie weist auf ihn hin. Oder Dinge mit ihm in Zusammenhang sind. Und so ist alles, was geschrieben ist, nur ein Teil. Nur ein Teil. Sei es Prophetie, die Gesundheitsbotschaft, Kleidungsreform, sei es die Geschichte, der geschichtliche Teil. Alles ist nur ein Teil dieser großen einen Botschaft. Und das ist die dritte Engelsbotschaft. Gerechtigkeit durch den Glauben. Das müssen wir verstanden haben. Dann ist es kein Problem, wenn wir anfangen, Prophetie zu verkündigen. Ich habe sehr gute Verkündigungen von Prophetie gehört, wo Christus der zentrale Mittelpunkt war. Und ich habe auch katastrophale Predigten gehört, wo Christus überhaupt nicht erwähnt wird. Dort wird gesagt, dass Mahlzeit des Tieres kommt. Das Sonntagsgesetz. Dies und das und das und das. Und die Geschwister sind erschrocken. Und was soll ich tun? Was soll ich tun? Und dann hört der Prediger auf und dann sagt er, so, jetzt habt ihr die Wahrheit erfahren und geht nach Hause. So viele Blätter werden gedruckt, wo Fakten draufstehen. Man sagt immer Fakten dazu. Ich beziehe mich auch kein geschmiertes Blatt. Es gibt viele Faktenblätter. Aber Christus ist nicht der Mittelpunkt. Und so sieht die Welt sich diese Fakten an und er sagt, ich weiß, dass ich ein Nichtsnutz bin. Ich weiß, dass ich nichts wert bin. Ich weiß, dass ich jetzt nicht besser machen kann. Aber wie bekomme ich dieses Leben jetzt? Und diese Prediger lassen einfach das Wichtigste beiseite, nämlich den Weg zu Christus. Denn das sollen wir tun. Den Menschen den Weg zu Christus aufzeigen. Und so schauen wir auf Israel und wir sehen uns in Israel. Israel ist ausgezogen. Niemand ist in Ägypten zurückgeblieben. Die ganze Welt ist von Sünde frei. Objektiv aus Gottes Sicht. Gott hat etwas getan vor 2000 Jahren. Er hat das Leben seines Sohnes, objektiv aus seiner Sicht, verschmolzen mit dem Leben der ganzen Menschheit. Es ist eine vollkommen neue menschliche Rasse entstanden vor 2000 Jahren. Und das ist der zweite Adam, der letzte Adam. Eine neue menschliche Rasse, sage ich. Und durch den Glauben werden wir hineingezeugt in diese menschliche Rasse. Das bedeutet, jeder, der einfach die simplen Heilstatsachen in Christus für sich beanspruchen kann und annehmen kann und glauben kann, in dem Moment findet die Zeugung von oben statt. Unser Vater zeugt das Leben, sein göttliches Leben, in Christus, in uns hinein. Das bedeutet, er zeugt in uns Christus hinein. Christus lebt in uns und wir bekommen unseren Teil in Christus. Wir werden versetzt in das Reich seines Sohnes. Und wir sind ein Teil von Christus plötzlich. Dazu noch mehr später. Kaum war Ägypten ausgezogen aus Ägypten, schon waren sie in der Gegenwart Gottes. Ob es ihnen passte oder nicht. Jeder hat die Chance. Jeder wurde erlöst aus Gottes Sicht. Ob es ihm passt oder nicht. Und das ist diese Parallele hier. Jeder kam heraus und sie waren sofort in der Gegenwart Gottes. Gott war dort als die Feuersäule. Ihr wisst das. Tagsüber als Feuersäule, nachts in der Wolkensäule. Umgekehrt. Tagsüber in der Wolkensäule, nachts in der Feuersäule. Aber Gottes Gegenwart war da. Und alle waren in seiner Gegenwart. Ob sie es wollten oder nicht. So ist es bei uns. Wir sind alle erlöst in Christus. Wenn du es nicht glaubst, verwirkst du diese Chance. Du wirst diese Chance von dir. Und die praktische, wirkliche Erfahrung, die tatsächliche Zeugung in dir, die Neugeburt, findet in dir natürlich nicht statt. Denn du hast es. Es war zu groß, um es zu glauben. Es war zu viel, um es zu glauben. Alles ist getan. Ich brauche nur zu glauben. Und sofort werden die Gebote in mir erfüllt. Wenn ich auch weiterhin glaube und an ihn festhalte. Das ist ein anderes Thema. Das ist der Weg der Heiligung. Da wurden auch viele Dinge missverstanden. Und ich hoffe, dass wir Dinge klären können hier. Denn es ist Wahrheit, Geschwister. Und es gibt einen Weg der Heiligung, den wir gehen müssen, ohne den niemand das Himmelreich sehen wird. Aber vielmehr ist das, was wir bisher gedacht haben über Heiligung. Lasst mich euch sagen, ich habe versucht, aus eigener Kraft die Gebote zu halten. Aus eigener Kraft Christus festzuhalten. Das geht beides nicht. Das ist ein Ding unmöglich. Da wir haben Zeugnisse gehört, wo dasselbe auch gesagt wurde. Und ich lobe den Herrn dafür, dass viele vom Geist Gottes dorthin geführt wurden, dass sie endlich erkannt haben, ich bin ein Nichtsnutz. Ich kann nichts. Von Anfang an. Und deswegen sagt er zu den Juden, ihr habt Satan zum Vater. Und ihr seid Lügner, denn er ist ein Lügner von Anfang an. Wie konnte er das sagen? Vielleicht hatten sie irgendwelche gute Taten getan, zum Beispiel die Pharisäer. Die hatten manchmal so gute Taten getan. Sie warteten, bis die größte Menschenmenge da auf der Straße kam. Und dann standen sie vor dem Bettler und dann gaben sie Almosen, demonstrativ. Aber sie warteten immer, bis die größte Menge vorbeikam. Und die Tat an sich war nicht schlecht. Aber ihre Motivation war vollkommen verkehrt. Und deswegen hat ihnen diese gute Tat überhaupt nichts genutzt. Deswegen sagt die Schrift an einer anderen Stelle, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Sie waren also in der Gegenwart Gottes. Das bedeutet, das Leben, der Geist Gottes war dort. Das Leben Gottes, die Existenz Gottes, die Gegenwart Gottes war dort. Ob es in den Pastor oder nicht. Wenn wir zurückblicken auf Ägypten, was war denn Ägypten für ein Symbol? Wofür? Knechtschaft. Knechtschaft für die Sünde. Für die Welt. Satans Herrschaftsgebiet. Sünde, Fleisch, der alte Mensch, der alte Adam. Es gibt viele Ausdrücke, die die Bibel gebraucht. Aber das ist Ägypten. Ägypten ist ein weiteres Symbol dafür. Also sie kamen heraus aus der Knechtschaft. Sie wurden herausgerissen aus der Welt. Wenn wir das übertragen auf die heutige Zeit, wir sind aus Satans Herrschaftsgebiet entfernt worden durch göttliche Einwirkung. Wenn wir es glauben, wenn nicht, sind wir immer noch in unseren Sünden, sind wir immer noch in der Welt. Wir haben es praktisch nicht erlebt und erfahren. Der Herr holte alle aus Ägypten raus. Keine Klaue blieb übrig. Ebenso die ganze Welt in Christus wurde aus der Knechtschaft geholt. Objektiv, aus Gottes Sicht. Er hat alle Vorkehrungen getroffen, dass jeder, der das im Glauben annimmt, das plötzlich praktisch erfährt, was vor 2000 Jahren bereits geschehen ist. Alle zogen durchs Meer, heißt es weiter. Alle gingen durchs Meer. Nun, das Meer ist ein interessantes Symbol. Das Meer ist nämlich ein Symbol für die Taufe. Wir wissen das, Wasser, Taufe. Und sie zogen durchs Wasser. Sie mussten durchs Wasser gehen. Und das war das Symbol für die Taufe. Und es ist interessant zu bemerken, dass vor ihnen lag das große Wasser. Und hinter ihnen kam Pharao mit seiner Armee. Und um sie herum war auch keine Möglichkeit zu entrinnen. Und sie gingen vorwärts und dann blieben sie stehen und haben gesagt, Moment einmal, da vorne ist Wasser. Wenn wir weitergehen, ertrinken wir. Wenn wir hier bleiben, werden wir umgemetzelt. Was möchte Gott von uns haben? Und sie haben versucht und jeder hat geguckt, wo er sich selbst seine Erlösung schaffen kann, wie er selbst entrinnen kann aus eigener Kraft. Aber das konnten sie nicht. Sie hatten keinen Mauseloch, in den sie kriechen konnten. Sie waren hoffnungslos verloren. Und Gott hat gesagt, was bleibt dir stehen? Und sie sagt, aber da vorne ist das Wasser. Wer hat euch gesagt, dass ihr stehen bleiben sollt? Vorwärts mit euch, das ist nicht euer Problem. Das Wasser ist nicht das Problem. Die großen Probleme, die Situationen, das ist nicht das, was uns Probleme bereitet. Das ist Gottes Problem. Und das hat er demonstriert hier, ganz klar. Er hat sie geführt und dann hat er gesagt, weiter mit euch, geht vorwärts. Und so ging es dann auch. Also das Wasser ist ein Symbol für die Taufe, für das Kreuz. Für die Mitkreuzigung mit Christus. Das ist das Wasser. Und sie gehen alle dort hindurch. Ganz Israel ging dort hindurch. Und da möchte uns Gott wieder zeigen. Jeder hat die Chance in der Welt. Die ganze Welt hat die Chance, durch den Glauben gerettet zu werden. Das Leben Christi zu erhalten. Und von Neuem geboren zu werden. Aber nicht jeder wird es erfahren, leider. Durch das Meer, durch die Taufe und die Mitkreuzigung, wurde Israel vollkommen getrennt von Ägypten. Das Wasser trennte sie vollkommen von Ägypten. Das Wasser, Ägypten konnte ihnen nichts mehr anhaben. Sie waren plötzlich aus der Knechtschaft raus und nichts mehr band sie an diese Knechtschaft. Nichts mehr hielt sie fest in der Sünde, sondern sie waren auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und dort gab es keine Knechtschaft mehr, sondern da waren sie freie Männer in Christus, freie Männer und Frauen und Kinder. Gott taufte auch, wenn wir das Gegenstück betrachten von der heutigen Zeit, Gott taufte alle auf Golgatha, die gesamte Menschheit in Christus. Er verschmolz unser Leben mit dem Leben Jesu, identifizierte uns mit dieser Person. Und das sehen wir in Mose, darauf kommen wir später. Wenn wir jetzt im zweiten Vers noch einmal lesen, von 1. Korinther Kapitel 10, dort steht über Mose etwas Interessantes. Im zweiten Kapitel heißt es, im 10. Kapitel Vers 2, und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Das bedeutet, Mose, für wen stand denn Mose symbolisch da vor dem Volk Israel? Wen hat er denn repräsentiert? Christus. Er war der Mittler. Christus. Er war der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Aber wir wissen, es gibt nur einen einzigen Mittler. Ganz im Gegenteil zu der Trinitätslehre, die da sagt, wir haben zwei Mittler. Einige Geschwister sind mit dieser Idee aufgekommen und sagen, wir haben zwei Mittler. Ist auch logisch, wenn der Heilige Geist eine dritte Person ist und die Schrift sagt, Jesus Christus ist Mittler. Aber ihr Verständnis sagt ihnen, der Heilige Geist ist irgendwie jetzt bei uns und vermittelt in irgendeiner Weise. Muss es ja irgendwie dann zwei Mittler geben. Eine Person, zwei Personen, also zwei sind hier auf der Erde. Christus ist manchmal, wird von ihm gesagt, dass er beim Vater ist, aber er irgendwie doch als Vermittler gilt, dem Allerheiligsten und so. So viele Komplexität, so viel Verwirrung in der Christenheit, weil sie das nicht klar sehen. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Es gibt also einen Mittler. Und Mose stand symbolisch für diesen einen Mittler, nämlich Christus. Alles, was Mose geschah, an Mose getan wurde, wurde symbolisch in Christus getan. Das bedeutet, Mose, alle wurden getauft auf Mose, in die Wolke hinein, in das Wasser hinein. Das bedeutet in Christus, auf Golgatha. Dasselbe, die Neugeburt in Christus. Und Gott identifizierte die gesamte Menschheit mit Christus auf dem Kreuz. Genauso wie Gott alle Israeliten identifizierte mit Mose. Was Mose geschah, geschah auf ganz Israel. Mose ging durch das Wasser als Erster und ganz Israel ging ihn durch. Und so führte er sie in der Wüste ganz bis zum Schluss. Und alles, was Mose geschah, geschah stellvertretend dann auch, was an ihm geschah, geschah, betraf eigentlich das ganze Volk. Das ganze Volk Israel. Was Christus geschah, was in Christus getan wurde, betraf dich und mich, betraf die ganze Welt. Und das ist das Wunderschöne. Gott hat also alle Vorkehrungen getroffen auf Golgatha. Aus Gottes Sicht also hat er eine perfekte Erlösung geschaffen in Christus am Kreuz Golgatha. Wenn wir jetzt 2. Korinther lesen, schlagt mit mir bitte 2. Korinther auf. Kapitel 5 und dort Vers 14. Hier lesen wir etwas Interessantes. Kapitel 5, Vers 14. Hier wird bestätigt, was wir zuvor gesagt haben. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind. Wir sind überzeugt. Schaut einmal, wovon Paulus überzeugt war. Dass wenn einer für alle gestorben ist, wer ist dieser eine? Christus. Christus ist für alle gestorben. Wenn einer, wenn Christus für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und Paulus sagt, wir sind überzeugt davon. Ob es jemandem passt oder nicht. Sie als Christen waren überzeugt. Wenn einer gestorben ist, so sind alle gestorben. Warum? Weil Gott hat das ganze, die ganze Welt identifiziert mit Christus. Wer es jetzt verpasst, das zu glauben, bei dem wird es nie eine Wirklichkeit. In dem findet auch die Neugeburt niemals statt. Und der sich nicht vollständig Christus übergibt, der mag zwar sagen, ich glaube, aber seine Werke werden zeigen, dass die Werke aus ihm selbst kommen. Und deswegen, die ganze Welt ist identifiziert mit Christus, was Christus geschah. Und Paulus sagt, wir sind überzeugt, er ist gestorben für alle. So sind alle gestorben. Und das ist damit gemeint. Die Tür ist geöffnet. Die Möglichkeit ist für alle da. Durch den Glauben, ohne Leistung, ohne des Gesetzes Werke, sagt Paulus, wie wir gehört haben in den vergangenen Wort, reden. Ohne des Gesetzes Werke etwas zu empfangen, die Gerechtigkeit nämlich, die ohne Zutun des Gesetzes für alle erhältlich ist, die Glauben an Jesus Christus. Das ist eine herrliche Botschaft, Geschwister. Wie lange habe ich versucht? Wie lange war ich auf meinen Knien? Und ich habe Gott vielleicht nicht so lange wie manch einer von euch, manch einer der Älteren. Aber ich weiß, wie ich bin seit 7 Jahren Christ. Vielleicht sagt einer, das ist gar nicht so lang. Mir kommt es vor wie eine Ewigkeit mit dem Herrn. Aber In dieser Zeit habe ich versucht, es besser zu machen, weil ich gesehen habe, ganz besonders als ich die Botschaft über Christus gehört habe, dass Christus wirklich der Sohn Gottes ist und als ich die Trinitätslehre verworfen habe. Ich wusste schon immer, seit meiner Taufe, dass irgendetwas, seitdem ich davon etwas gehört habe, von der Dreieinigkeit, irgendetwas stimmt da nicht. Einmal fand ich mich beim Beten, ertappte ich mich dabei, wie ich sagte, aber Vater, der Heilige Geist ist doch dein Geist. Warum eine dritte Person? Und dann nahm ich mich ganz schnell zurück und dann sagte ich, oh, ja, Entschuldigung, die Gemeinde sagt, es ist eine dritte Person und die Adventgemeinde liest richtig. Und so überzeugte ich mich selbst. Ich habe keinen persönlichen Glauben, ich habe etwas geglaubt, was die anderen mir gesagt haben. Ein schrecklicher Zustand. Ich habe keinen persönlichen Glauben. Und so, da als ich die Wahrheit kennengelernt habe, dass der Heilige Geist der Geist des Vaters ist, der zu uns kommt durch unseren Herrn Jesus Christus, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich sagte, ich wusste es. Das war meine erste Reaktion. Er hatte mich befreit. Er hat mich wundervoll geführt, auch in dieser Zeit. So, dass ich das durch seine Gnade erfahren durfte. Denn ich bin es nicht wert. Wo habe ich denn etwas getan? Was habe ich denn, was ich nicht bekommen habe? Worauf könnte ich denn stolz sein? Und das wurde mir immer mehr klar. Und so hat er mich geführt. Und als ich dann kennengelernt habe, die Wahrheit, dass Christus wirklich der Sohn Gottes ist, hat es eine riesen Wirkung auf mein Herz gehabt. Ich habe geweint wie ein kleines Kind. Ich erinnere mich noch, ich hatte damals eine Wohnung, war noch nicht verheiratet. Ich war allein und ich war auf den Knien und ich hatte das Licht ausgemacht und ich war so halb auf mein Bett gestützt und ich habe geweint wie ein kleines Kind. Ich habe gesagt, halb lachend, halb weinend. Ich habe gesagt, oh Vater, dein Sohn, du liebst mich so sehr, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast. Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht fassen. Und die Tränen kullerten mein Gesicht herunter. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese Erfahrungen hatten, aber für mich war das eine Offenbarung. Es war für mich eine Offenbarung. Und jetzt verstehe ich immer besser, warum Christus so wichtig ist. Seit der Zeit habe ich dennoch nicht klar verstehen können, warum immer gesagt wird, wir müssen Christus erheben. Und ich habe gesagt, ja, naja, klar. Christus ist die Offenbarung des Vaters. Aber das ist nicht alles. In Christus hat der Vater eine vollkommene Erlösung bewirkt. Und wer ihn betrachtet, der erhält das, was in ihm ist. Nämlich alles. Alle Weisheit, alle Erkenntnis, die ganze Erlösung, Heiligung, Rechtfertigung. Er ist uns gemacht zur Heiligung, Rechtfertigung, Erlösung und Vollkommenheit. Alles ist in Christus, außerhalb von Christus ist nichts. Denn nichts ist geschaffen außerhalb von Christus. Sondern alles ist in ihm. Also wenn wir etwas suchen, und vor allem die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, müssen wir sie in Christus suchen. Die Israeliten, es ist interessant, sie kamen aus dem Meer und sie waren vollkommen erlöst, sie waren neue Menschen. Die Knechtschaft lag hinter ihnen. Sie waren frei wovon? Von Knechtschaft. Von der Sklaverei. Wenn wir das übertragen auf unser Leben, nach der Taufe, wovon sind wir frei? Nicht genauso von der Sklaverei? Von der Gefangenschaft? Von der Knechtschaft? Aber Knechtschaft wovon?
Von der Sünde.
Von der Sünde? Moment, das bedeutet, ich muss nicht mehr sündigen. Kann das wahr sein? Schaut einmal, sie sind dorthin hindurchgekommen. Was geschah mit den Ägyptern? Was geschah mit ihnen? Wie kamen ihnen hinterher? Sie kamen in das Wasser hinein. Was geschah mit ihnen? Sind alle umgekommen. Was für ein Symbol waren denn die Ägypter? Wofür standen sie denn? Für den alten Menschen. Für mein altes Ich. Die waren tot. Die existierten nicht mehr. Die nur noch existierten, waren neue Menschen in Christus. Freie Menschen. Frei wovon? Von der Knechtschaft. Mein altes Ich, meine alte Natur kann mir nicht mehr anhaben, weil ich frei bin. Deswegen waren die Apostel so froh und frei und sie sagten, Christus hat mich frei gemacht. In Christus bin ich frei von Sünde. Niemand braucht mehr zu sündigen. Meine lieben Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und dann diese väterliche Fürsorge. Aber falls jemand sündigt, und hier geht es nicht um Gewohnheitssünden. Hier geht es um das ist ein anderes Studium. Aber ich möchte euch nur kurz sagen, hier geht es nur, nicht um Gewohnheitssünden. Hier geht es um die Fehler, die wir tun. Wie ich manchmal gehört habe von Bruder Stöcker, dass er sagt, wir tun immer noch Fehler. Und ich stimme mit ihm vollkommen überein. Wir sind nicht perfekt in dem Sinne, dass wir genauso handeln, wie Christus getan hat. Und alles genauso wissen wie Christus. Nein, aber unsere Gesinnung hat sich geändert. Unser steinernes Herz ist plötzlich weg. Und der Beweggrund, warum ich etwas tue, ist nicht mehr mein boshaftes Herz, sondern der Beweggrund ist die Liebe Christi in meinem Herzen. Seine Gesinnung ist es plötzlich. Ich mag zwar Fehler tun, aber das macht in Gottes Augen überhaupt nichts. Er wird mich führen und er wird sie mir wegnehmen. Das ist der Weg der Heiligung. Aber ihm, sein Problem ist nicht, was ich tue, sondern sein Problem ist doch das, was ich bin. Aber nachdem er geändert hat, was ich bin, hat er doch kein Problem mehr mit mir. Ich brauche doch keine Neugeburt mehr, die habe ich ja. Sondern was ich brauche, ist Information. Information, was das Gute und was das Schlechte ist. Seht ihr? Deswegen konnte Luther den Sonntag halten. Er war einfach noch nicht so weit, dass er das begreifen konnte. Es konnte nicht in sein Hirn hinein. Wie kann es sein, dass der jüdische Sabbat heute noch gehalten werden soll? Und der hat am Auferstehungstag, am Sonntag, wie die Katholiken das nennen, festgehalten, bis zu seinem Tod. Und er hat sogar Zeugnis erhalten, wo man ihm gesagt hat, halte doch den Sabbat. Aber er konnte es bis zum Schluss nicht begreifen. Schwester Weiz sagt aber interessanterweise, Luther ist gerettet. Wir werden Luther wiedersehen. Das ist eine interessante Aussage. Seht ihr, man kann etwas zwar tun, die Handlung mag zwar fehlerhaft sein, aber das ist keine Sünde mehr. Warum? Weil es kommt nicht mehr aus dem Herzen eines Mörders, aus dem Herzen eines Lügners, aus dem Herzen eines Ehebrechers, sondern es kommt aus dem reinen Herzen Christi. Er muss nur damit umgehen, was ich als Information ihm zur Verfügung stelle. Und er führt mich langsam, soweit ich es begreifen kann, so schnell ich mitgehen kann, so sehr ich mein Ich ihm übergebe. Wir können das nicht, diesen Fortschritt nämlich sehr stark behindern. Durch Unglauben, durch eigene Werke und dadurch, dass ich einfach mich weigere, mein Ich auch weiterhin ihm zu übergeben. Denn es ist ja nichts anderes. So wie wir den Herrn Jesus angenommen haben, so gehen wir auch jeden Schritt, jeden Tag mit ihm auch weiter. Allein durch den Glauben und überlassen ihm, was er mit seinem Leben in uns tut. Möchtest du mir sagen, ich muss mir Sorgen machen, was er mit seinem Leben in mir tut? Oh nein. Er ist fähig, sein Leben in mir auszuleben, wenn ich es doch nur lasse. Wenn ich ihn doch nur zulassen würde, das zu tun. Und das ist diese Herrlichkeit in der ganzen Sache. Schaut einmal, wer unser Herz ändert. Schaut einmal, wie klar ausgedrückt wird, dass es nicht wir sind, sondern dass es Gott selbst ist, der das tut, durch göttliche Einwirkung. Lesen wir Hesekiel. Hesekiel 36. Ihr seht hier 36, dort lesen wir die Verse 25 bis 27. Das ist ja eine wundervolle Verheißung. Er sagt dir, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Glauben wir das? Können wir rein werden? Oder schafft Gott das nicht in uns? Schafft er es einfach nicht? Manche sagen, okay Gott, du tust deinen Teil, aber wir sind gleichwertige Partner. Du tust deinen Teil, und ich mache meinen Teil. Und, oh Gott, ich weiß, du bist mächtig. Aber wenn ich meinen Teil nicht tue, kannst du nichts tun. Deswegen sind wir vollwertige Partner. Er ist mein Kumpel. Er tut was, ich tue was, aber wir sind auf gleicher Ebene. Er hält Lorbeeren, ich bekomme den Kranz auch. Aber das ist nicht der Weg eines Christen. Viele sind bereit, Christus den erstbesten Platz zu geben. Aber sie sind mindestens die zweitbesten. Sie sind sehr gute Sekundanten. Die sagen, ich bin gleich an zweiter Stelle. Aber so ist Christi Plan nicht. Für das eigene Ich ist in Gottes Plan überhaupt kein Platz mehr. Wir müssen unser alles ihm übergeben. Und das ist der härteste Weg, den ein Christ jemals gegangen ist. Nachdem er sein Ich übergeben hat, sieht er plötzlich, wie einfach es ist. Aber davor ist es ein hartes Unterfangen. Denn das Ich aufzugeben, loszulassen, all die Dinge, an denen du hängst und du streckst dich noch nach vorne und du lässt dich zum letzten Bissen nicht los, bis du wirklich da getrieben bist, lass ich los oder ich falle runter. Das ist wirklich manchmal so. Und dann lässt du widerwillig los. Und wenn du plötzlich losgelassen hast, was merkst du? Was habe ich da festgehalten? Weg damit, komm hier auch nicht mehr zurück. Deswegen, neulich hatte ich hatten wir ein gutes Gespräch mit einer Schwester. Und sie sagte, aber ich meine, ich habe so viele Probleme im Leben. Und ich sagte, gelobt sei der Herr. Hättest du keine Probleme, hättest du auch keinen Bedarf für Christus. Du würdest Christus nie suchen. Also gelobt sei der Herr, dass du Probleme hast. Und diejenigen, die von uns, dann sagte David dazu, ja, dann müssen wir, die wir keine Probleme haben, wenn wir keine Probleme haben, müssen wir Gott bitten, dass wir Probleme bekommen. Damit wir dann zu ihm rennen. Sonst werden wir nie die Notwendigkeit empfinden, dass wir zu ihm rennen. Und ich sage euch, Geschwister, dann habe ich zu der Schwester weiter gesagt, ich habe mein Leben so betrachtet, und ich sagte zu ihr, ja, als ich erkannt habe, dass in mir wenig Gutes wohnt, da habe ich angefangen, davon wegzugehen und zu Christus zu rennen oder zu gehen. Und als ich erkannte, dass in mir sehr, sehr wenig wohnt, desto schneller wurde ich. Und als ich erkannte, dass nichts Gutes in mir wohnt, bin ich gerannt, so schnell es ging, weg von mir selbst. Ich hasse mein Ich, ich will es nicht mehr haben. Und dort muss uns Christus hinbringen, dass wir unser eigenes Ich hassen. Und deswegen sagt er, wer seinen Vater und Mutter nicht hasst, Frau und Kinder und sein eigenes Leben und Hab und Gut, alles, was er besitzt, und sein eigenes Leben noch dazu, der kann man Jünger nicht sein. Der kann es nicht sein. So, wir lesen weiter in Hesekiel. Schaut einmal, wie wundervoll es hier ist. Vers 25 noch einmal. Und ich will reines Wasser über euch schwingen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit. Und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was muss er zuvor tun, bevor wir in seinen Geboten und Rechten wandeln können? Er muss uns zuerst zu neuen Menschen machen. Er muss uns reinigen. Seht ihr, aus eigener Kraft können wir versuchen, was wir wollen. Wenn er uns nicht reinigt, kann Christus in uns das nicht ausleben, was er schon vorbereitet hat. Seit Grundlegung der Welt ist alles vorbereitet in Christus. Wir müssen es durch den Glauben annehmen. Nummer eins ist also, ich habe zwei Punkte in dieser Predigt, die ich klar hervorbringen möchte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich danach habe. Wie viel Zeit habe ich noch?
Viertelstunde.
Da bekomme ich das noch rein. Zwei Punkte. Einmal die vollkommene Erlösung in Christus, dass wir alle das Leben Jesu erhalten haben. Aber jetzt Punkt Nummer zwei. Wie erhalte ich dieses Leben, sondern wie bleibe ich denn in Christus? Wie bleibe ich denn dabei, dass er mir täglich sein Leben schenken kann? Wie mache ich das? Und das ist der zweite wichtige Punkt. Als Israel nämlich auf der anderen Seite angelangt war vom Wasser, da waren sie freie Menschen. Aber das hat noch erstmal nichts genützt. Jetzt brauchten sie etwas. Was brauchten sie? Sie waren zwar frei, aber was hatten sie denn nicht? Ja, sie hatten keinen Glauben, aber materiell gesehen. Materiell. Was haben sie vermisst?
Wasser und Speise.
Sehr schön. Sie brauchten was zum Essen und was zum Trinken. Sie waren jetzt in der Wüste. Sie waren auf der anderen Seite angelangt. Und bald waren ihre Reserven zu Ende. Und dann haben sie angefangen zu murren. Nun nicht, wir hatten dort dies und jenes und das war kurz darauf, ein paar Tage später, wenn ich mich recht entsinnen kann. Fing es sofort an. Sie haben gesagt, dort haben wir dies und das gehabt. Sie haben alles vergessen nach ein paar Tagen. Die ganze Knechtschaft, das alte Ich, würden wir sagen heute. Alles haben sie vergessen, wie schlecht sie es dort hatten. Manchmal wurde ihr Leben so sehr vom Pharao bestimmt, dass ihnen sogar gesagt wurde, wie viele Kinder sie haben dürfen. Und der Rest wurde umgebracht oder sie wurden ihnen weggenommen. Also das war eine Knechtschaft, die grausam war. Aber das haben sie alles vergessen plötzlich. Materielle Dinge, die waren wichtig, was zu beißen. Und das ist das Problem. Das ist das Problem auch sehr oft von den Christen heute. Sie waren also drüben, sie brauchten zu essen. Nun, Gott hat nicht gesagt, jetzt sorgt euch mal, ich habe euch befreit. Ich bin euer Befreier, ich bin der Held. Ich bin der Held Israels und jetzt schaut einmal, dass ihr für so Kleinigkeiten habe ich keine Zeit. Sammelt euch, was ihr auch findet in der Wüste. Nein, das hat er nicht gesagt. Sondern was hat er in seiner Güte getan? Sofort. Er hat angefangen, sie mit dem himmlischen Manna zu speisen. Das Manna, das vom Himmel kam, wir nennen es ja oft Himmelsbrot oder Engelsbrot. Wir wissen, dass das Manna so vollwertig war, so viel darin enthalten war, alle Vitamine, alle Ballaststoffe, alles, was der Körper gebraucht hat, dass von Mose gesagt wird, dass nach diesen 40 Jahren, nachdem er, besser gesagt, bei seinem Tod, kurz vor seinem Tod, sagte Schrift, seine Lebenskraft, seine körperliche Kraft wurde nicht matt, hat nicht nachgelassen. Und sein Augenlicht wurde nicht schwächer. Das ist interessant. Wie viele alte Leute haben wir und sie haben schon Probleme, manchmal junge Menschen schon. Ich bin jung, ich bin 27, ich habe Probleme mit dem Magen, ich habe Probleme damit, hier, mit damit. Aber sie hatten ein Essen, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, habe ich mich auch nicht immer gesund ernährt. Und so ist von meinem vergangenen Leben sehr viel noch übrig geblieben, womit ich heute noch zu kämpfen habe. Aber es ist interessant, dass sie eine Speise bekommen haben, die vollkommen alles beinhaltete, was sie brauchten. Und sie, ihnen fehlte nie etwas. Sie waren bei bester Gesundheit durch diese Speise. Nun, was, wofür war das Manna für ein Symbol? Was war das für ein Symbol? Wofür stand denn das Manna?
Engelbrot.
Engelsbrot? Und im Neuen Testament, wisst ihr da eine Parallele, wo wir auch ein Brot haben? Das Brot des Lebens, das woher kommt? Aus dem Himmel kommt. Vom Vater. Das war eine klare Parallele. Denn Jesus bezieht sich darauf. Lesen wir das in Johannes 6. In Johannes 6 sagt er, sagt einfach, wenn ich habe keine Uhr, entschuldigt bitte, wenn ich, sehr gut. Wir sagten bis 3:40.
Ja.
Genau, dann weiß ich das. Johannes 6. Und hier lesen wir, lesen hier erst die Rede davon, wie Jesus die 5000 gespeist hatte, ernährt hatte, und danach am darauffolgenden Tag kam diese große Menge wieder. Und sie haben Christus gesucht und er war auf der anderen Seite des Sees. Und sie sahen die Jünger wegfahren mit dem einzigen Boot und Christus blieb dort. Und sie sahen plötzlich, dass Christus am anderen Tag auch auf der anderen Seite war. Und sie sagten: Meister, wie bist du hierher gekommen? Und wir wissen, dass uns ist ja geschrieben, dass er in dieser Nacht auf dem See ging und seinen Jüngern begegnete auf dem See. Aber er ging auf dem See durch ein Wunder und überquerte den See und stieg dann ins Boot, mit dem sie dann auf die andere Seite fuhren. Aber am nächsten Tag kommen diese Menschen und sagen: Meister, wie bist du hierher gekommen? Und dann sagen sie: Was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Fragen sie ihn. Das ist hochinteressant. Aber Christus sagt zu ihnen etwas anderes zuvor. Er sagt: Wahrlich, ich sage euch, ihr kommt nicht deswegen, weil ihr erkannt habt, dass ich der Meister bin, dass ich der Messias bin, der von oben gekommen ist, dass ich der Sohn Gottes bin. Nicht deswegen kommt ihr. Nur ihr habt vom Brot gegessen und seid satt geworden und wollt nochmal kommen. Die Menschen haben sich gedacht: Na, wenn wir uns an den Mann halten, werden wir nie hungern. Wir brauchen nicht zu arbeiten, wir brauchen nichts zu tun. Einfach rausgehen zu ihm und er macht ein Wunder und wir essen alle. Und so sagen sie, sie waren überwältigt und sagen: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und Vers 29 sagt Jesus darauf. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Wollt ihr Werke tun? Wollt ihr was tun? Okay, dann hört zu. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das sind klare Worte. Für alle diejenigen, die so darauf bedacht sind, zu tun und zu machen, das ist der göttliche Befehl. Oder Ratschlag, besser gesagt. Liebevoll gemeinte Ratschlag. Das ist Gottes Werk, das er an den Gott, den er gesandt hat. Aber es ist interessant, er sagt in Vers 35, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und dann Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann kommen die Juden wieder und sagen zu ihm: Aber unsere Väter waren in der Wüste, was sprichst du da? Wir haben das wirklich erfahren. Unsere Väter waren in der Wüste, haben das Manna gegessen. Davon hast du keine Ahnung. Du möchtest gern Messias. Die haben das Manna gegessen, das war wirkliches Brot. Schaut einmal, was Jesus darauf sagt. Er sagt hier in Vers, lesen wir ab Vers 45. Es steht geschrieben in den Propheten: Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Können wir dem Heiland vertrauen? Können wir ihm vertrauen? Eine simple Aussage. Wer glaubt? Nun, sehr oft haben wir ein falsches Konzept. Wir denken, Glaube wäre manchmal etwas. Zum Beispiel suche ich einen Bruder, ich komme rein ins Zimmer und hier sind einige in der Pause versammelt und ich sage: Ah, ich suche den Bruder Stöcker, habt ihr ihn gesehen? Und einer antwortet mir: ich glaube, ich habe ihn dort drüben gesehen, in dem anderen Zimmer. Ich bin mir aber nicht sicher. Und er sagt, ich glaube. Und so verstehen wir manchmal das Wort Glaube. Aber das ist nicht der biblische Glaube. Wenn wir im Hebräischen das betrachten, sollte dieses Wort eigentlich viel besser wiedergegeben werden mit Vertrauen. Bedingungsloses Vertrauen. Das ist eine bessere Übersetzung. Wer also bedingungslos vertraut, der hat das ewige Leben. Unabhängig von menschlicher Meinung, unabhängig von irgendetwas, was mir meine Gefühle sagen, wenn ich auf meine Vergangenheit zurückschaue, ich sehe nur noch ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Mal gab es Situationen, in denen ich mich zusammengerissen habe. Ich habe versucht, bin ich wieder gefallen. Ich habe gebetet zu Gott, nimm mir diese Sünde, ich bitte dich. Aber ich habe nicht geglaubt. Bin ich aufgestanden, 2 Minuten später war ich in derselben Sünde. Und ich sagte, das gibt's doch gar nicht, ich bete. Ich bete, Gott, warum hörst du mich nicht? Ja, ich bete, aber wenn ich nicht glaube, kannst du beten und bitten, solange du willst. Du wirst nie etwas bekommen. Wer bittet und glaubt, der wird bekommen. Das ist genauso, wenn ich sage, ich habe einen Schundroman oder irgendetwas in der Hand, eine schlechte Videokassette, und ich sage, nimm mir diese Videokassette weg. Und der andere sagt, gut, und dann nimmt die eine Hälfte und ich lasse sie nicht noch, nimm sie weg. Aber ich lasse die Kassette nicht los, oder das tue. Was mache ich denn? Ich besiegle mein eigenes Urteil, ich komme von dem Buch nie los. Und so war es mit mir, ich habe nie geglaubt. Und ich bin aufgestanden, war wieder in meiner Sünde. Ich konnte nicht begreifen, dass er es wirklich getan hat in dem Moment, wo ich gebetet habe. Und so wurde es auch keine Realität für mich. Denn ich lebte in einer anderen Realität. Nämlich, dass er sie mir nicht weggenommen hat. Aber seine Realität war, dass er sie mir weggenommen hat. Aber ich habe das nie aktivieren können, weil ich keinen Glauben hatte. Und dann, als der Glaube kam, Freiheit kam. Dann sagte ihr weiter, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Versteht ihr denn nicht? Sie sind dennoch gestorben. Sie haben zwar gutes Essen gehabt, aber selbst Moses ist gestorben, wo er dann aufgeregt wurde. Aber eure Väter sind alle gestorben. Und dann sagte er, ich bin das Brot. Mit anderen Worten, das Manna war doch nur ein Symbol für mich, auf mich hinzu. Das sollte doch nur mich symbolisieren. Denn ich bin das Brot des Lebens, sagte er. Vers 50, dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Was bedeutet von diesem Brot zu essen? Bedeutet es nicht, ihn durch den Glauben anzunehmen? Gemeinschaft mit ihm zu haben? Ihm vollkommen zu vertrauen? Genau das ist die Gemeinschaft mit Christus. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Das wird die Juden untereinander sagen. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Ihr habt kein Leben in euch. Selbst die Juden murrten danach und sagten, das ist eine harte Rede, wer kann das hören? Die Juden dachten nämlich, sie müssten Christus ergreifen, sie müssten ihn in Stücke hacken und jeder müsste ein bisschen von ihm nehmen und von seinem Blut einen Schluck trinken. Das war ihr Konzept. Und sie sagten, das ist eine harte Rede. Was meint er damit? Wir sind doch keine Kannibalen. Aber was er sagen wollte, war eine Realität. Denn genauso, was er uns klar machen wollte, ist, genauso wie ihr ein Stück Brot nimmt, und ihr nehmt es in euren Mund und kauft dran, und es wird schon vorverdaut im Mund und ihr schluckt es runter und es geht hinunter in euren Magen. Und dort ist es und dort wird es aufgespalten und die ganzen Ballaststoffe und die Vitamine werden zu einem Teil von eurem Körper, buchstäblich. Dieses Stück Brot ist plötzlich in euch. Er wollte damit sagen, genauso wie das geschieht, lebe ich in euch. Deswegen sagte Paulus, ja wisst ihr denn nicht, sagte er zu den Christen. Habt ihr denn das noch nie gehört? Dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Kann doch nicht sein. Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn Gottes Geist lebt in euch. Wie wenig habe ich das wertschätzen können? Ich dachte, Gott ist über mir, Gott ist neben mir, Gott ist irgendwo dort oben. Aber dass er in mir ist. Wisst ihr, als ich das erste Mal begriffen habe, was mit mir geschehen ist? Sofort waren meine Augen unweigerlich. Wie bitte? Und die Wahrheit, die mich getroffen hat in dem Moment, zu wissen, ich bin ein Teil von Christus. Ich habe einige Male gesagt, ich bin Christus. Und sehr viele wurden hellhörig und die Antennen waren sofort oben und haben gesagt, wie meinst du das? Und ich verstehe das. Es muss erklärt werden. Es muss erklärt werden. Und ich habe es immer versucht, dazu zu tun. Ich lebe, wie es Paulus sagt, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, was er sagen wollte, ist, ich kenne mich nicht mehr. Das, was ich einst war, ist nicht mehr vorhanden. Es ist tot. Die einzige Identität, die ich nur noch habe, ist Christus. Das Einzige, was in mir ist, meine einzige Identität, Natur, die ich kenne, ist die Natur Christi. Mehr habe ich nicht. Warum? Weil wenn der Christ tot ist, der ist ein für alle Mal der Sünde gestorben, damit er lebe für die Gerechtigkeit, für Gott. Denn das, was ich lebe im Fleisch, sagt er, das lebe ich an dem Namen des, an dem, im Glauben durch Christus an Gott. Und so, ich bete darum, dass es für uns alle Wirklichkeit wird. Dass wir diese völlige Erlösung begreifen. Und nicht nur die völlige Erlösung begreifen, sondern auch diese völlige Versorgung. Das bedeutet, keiner von euch muss sich mehr Gedanken machen, was Christus mit seinem Leben in euch tun wird. Sondern er ist fähig, sein Leben zu leben, wenn ihr es zulasst. Und das ist dieses Sterben. Ich glaube, David wird darüber sprechen, was es bedeutet, zu kapitulieren. Steht auf dem Plan. Wir werden es hören, was alles dazu gehört. Das auch wurde nicht betont, denn es ist unmöglich, ihr seht, ich spreche über ein Thema eine Stunde, wo der Stöcker weiß, wie es ist, wenn man über eine Stunde spricht und wie man nicht alles reinbringen kann. Bruder Studer hat in seiner Morgenandacht versucht, in 15 Minuten etwas zu unterbringen. Aber ich bin mir sicher, er hätte noch viel mehr sagen wollen. Genauso alle anderen. Aber ein Sprecher weiß immer, er kann in einer Stunde nicht mehr unterbringen als eine Stunde. Mhm. Halt die Gedanken, man kann versuchen, schnell zu sprechen. Und sehr oft hält man mir vor, du sprichst zu schnell. Aber das kommt vielleicht daher, weil ich versuche, so viel wie möglich reinzupacken. Aber ihr versteht, dass das aufgebaut werden muss. Und so, wer dabei bleibt und wer wirklich nicht voreingenommen ist, sondern unvoreingenommen ist, der wird bis zum Schluss die Wahrheiten in diesem Evangelium, herrlichen Evangelium, klar sehen und wird hoffentlich ausrufen können mit allen Heiligen. Gelobt sei der Herr, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Der Herr segne euch. Amen. Amen.